Maike, du warst wieder unterwegs. Wo warst du?
Ich war in Saarbrücken.
Was gibt's in Saarbrücken?
Was hast du da gemacht?
In Saarbrücken gibt's jedes Jahr und jetzt schon zum 47. Mal tatsächlich das Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Und das ist dazu da, jungen Filmemachenden und nicht nur jungen, sondern eben Leute, die anfangen, Filme zu machen, die sind dann jung, so nennt man das ja, sind aber zum Großteil auch sehr junge Leute, die noch studieren, denen eine Plattform zu bieten, ihre Filme zu präsentieren und denen dann auch zu ermöglichen, durch den Preis oder durch verschiedene Preise einen Verleih zu finden und dass die Filme dann halt auch gesehen werden und ins Kino kommen. Also ohne Verleih kein Kinoformat. Ganz viele produzieren ja in Kooperation mit Fernsehsendern, so Artists und Klassiker oder ZDF, das kleine Fernsehspiel, die produzieren dann mit und dann ist auch klar, dass der Film dann auch im Fernsehen läuft. Aber du willst ja eigentlich einen Film im Kino zeigen und dafür ist es auch da, dass du so eine Verleihförderung hast, weil erst wenn du einen Verleih hast, ein Fernsehsender verleiht keine Filme an Kinos, dann kannst du den ins Kino bringen. Und deswegen ist das so halt natürlich auch ganz wichtig, dass die Leute dann auch netzwerken, so, ne?
Du sagst, das war jetzt das 47. Mal. Wie oft warst du denn schon da?
Ich glaube, dass man nachrechnen. Also ich bin sicher schon 10 Jahre am Start, wahrscheinlich öfter, schon länger.
Ja. Und war dieses Mal was besonders?
Also was in den letzten Jahren, was ich beobachte, ist das Filmfestival Max-Ophüls-Preis war immer schon sehr weiblich. Also dadurch, dass halt junge Leute, man hat ja diese Statistiken, ne? Leute, und da ist halt leider immer noch das binäre System, Frauen, Männer gehen zu gleichen Teilen an die Uni und schließen auch zu gleichen Teilen ungefähr 50-50 ihr Studium ab, aber danach wird es dann dünner. So wenn du hier die Hierarchien hochgehst, lange Zeit war in Cannes, lief keine einzige Flinterperson auf den großen Festivals, so ne, Berlinale und Venedig war ähnlich. Also diese A-Festivals, die halt wirklich richtig renommiert international sind. Hier das Max-Ophüls Filmfestival ist ja nur für den deutschsprachigen Film, also für Schweiz, Österreich, Deutschland und Luxemburg. Und das ist ja ein relativ beschaulicher Markt. So. Und gerade auch bei Newcomerinnen, die halt einfach noch niemand kennt, die halt auch überhaupt keine Kohle haben, ist das eine ganz andere Nummer. Und deswegen war das Geschlechterverhältnis schon immer so 50-50, sehr ausgewogen. Was natürlich in den letzten Jahren verstärkt dann auch kam bei der Moderation, dass man da auf mehr Diversität dann achten wollte. Und da hat sich dann ein bisschen was getan, dass halt nicht nur weiße Leute da unten stehen, sondern eben, dass es halt einfach ein bisschen durchmischt wird. Und das hat sich auch in den Filmen geändert. Das finde ich auch ganz spannend. Wer wird repräsentiert? Ne? Also auch nicht nur weiße Menschen. Und inzwischen hat sich da echt einiges getan. Ja.
Was gibt es für Voraussetzungen für jetzt, also nach meinem Verständnis sind da schon JournalistInnen, RegisseurInnen, die ausgebildet sind, die dann schon einen Film haben, die sich dann mit einem fertigen Film dort bewerben oder wie sind da so die Abläufe?
Teils, teils. Also die Leute sind teilweise oder zum allergrößten Teil noch im Studium oder in der Ausbildung, wie man es, also es gibt ja bundesweit, gerade in Deutschland, sehr viele Filmunis, also auch hier in Baden-Württemberg zum Beispiel, in Ludwigsburg, das ist sehr renommiert, das Ding. Und die Leute müssen halt in ihrem Studium Filme drehen. Also je nachdem, wo sie sind, aber eigentlich ist fast in jedem Studiengang und in jeder Filmhochschule oder an der Kunstuni ist Filme drehen vorgeschrieben. Und dann auch manchmal mit ganz spezifischen Bedingungen, zum Beispiel schwarz-weiß, ohne Worte, auf 35 mm, sowas hatte ich auch schon mal. Ich glaube, in Hamburg ist das so, oder meine ich? Also ich weiß jetzt nicht, würde jetzt nicht drauf schwören, aber das hat dann natürlich total interessante Ergebnisse. Einmal durch das Medium, 35 mm ist halt auch nicht mehr so verbreitet, ohne Worte, ohne Dialog und schwarz-weiß ist eine ganz eigene Ästhetik. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so, habe ich das Gefühl, so der Standard, dass die Leute Kurzfilme drehen während des Studiums. Und dann als Studienabschlussfilm einen Langfilm präsentieren, Langfilmfiktion oder auch Dokumentarfilm, das kannst du halt auch noch extra, da gibt es auch extra Studiengänge. Genau. Wollt ihr mal einen Trailer hören eigentlich?
Ja.
Ich habe ja auch ein paar Audios mitgebracht. Und genau, hier ist der Trailer.
Ja,
noch was?
Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Mein Name ist Delia Demin und ich freue mich heute, den Film Billy von Shiri Hagen ankündigen zu dürfen. Der Film ist Teil der Nebenreihe Watchlist und hier versammeln sich einige der spannendsten deutschsprachigen Nachwuchsfilme aus dem letzten Produktionsjahr. Nach dem Film gibt es ein Q&A mit den Anwesenden des Filmteams und genau, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall noch hier zu bleiben.
Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Ich wünsche Ihnen eine schöne Projektion und wir sehen uns gleich im Anschluss. Vielen Dank.
Nur so ein kleiner Vorgeschmack oder so ein kleines Reinschnuppern. Die Filmteams sind halt ganz oft auch vor Ort und das macht das Filmfestival natürlich auch so interessant, dass du halt den Leuten Fragen stellen kannst einfach so, ne?
Was hast du denn gefragt?
Diesmal habe ich keine Frage gestellt. Ach, tatsächlich.
Das wäre jetzt auch spannend.
Aber letztes Jahr habe ich zu den Props, also zu den Requisiten, die sie da benutzt haben. Die haben nämlich eine ganz tolle Moorleiche gebastelt zu einem Film und ich dachte mir so, wow. Also
das hat dich interessiert.
Ja, ja. Das interessiert mich, wie man eine Moorleiche bastelt.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind viele junge Menschen da, viele weibliche oder Flinterpersonen eventuell da. Ja. Konnten sie ihre persönlichen Themen mit auf die Leinwand bringen?
Auf jeden Fall. Und auch da habe ich, ein paar Audios mitgebracht. Zum Beispiel war dieses Jahr, und das sehe ich auch in den letzten Jahren, ganz viele Filmemacherinnen, Filmemacher, die ihre Familiengeschichte auf die Leinwand bringen in Form von Dokumentationen. Teilweise auch mit ganz schönen künstlerischen Elementen. Ich glaube, irgendwer nannte das Anidoc. Also das Wort kann ich auch noch nicht. Einer der Moderatoren hat das so genannt, dass wenn du teilweise animierst halt den Dokumentarfilm durch Zeichnungen oder Animationen am Computer, wie auch immer. Aber dadurch lockerst du diese Form halt einfach auf und es wird einfacher zu konsumieren, sage ich jetzt mal, weil Dokumentarfilme natürlich auch sehr trocken sein können, je nachdem, wie man es aufbereitet. Aber genau, da war dieses Jahr, die hat, glaube ich, auch einen Preis gewonnen, ich weiß jetzt nicht mehr genau welchen, es gibt ja sehr viele Preise, eine Regisseurin aus Österreich dabei, die hat auch die Migrationsgeschichte ihrer Eltern nachgezeichnet, die aus Polen damals geflohen sind, hat sie gesagt, da war sie gerade vielleicht 6 Jahre alt oder so, in den 80ern war das, oder vielleicht schon Anfang 90er, oder war es noch Teil, ich müsste nachschauen. Jedenfalls eben ein sehr persönliches Werk, weil die Mutter auch mehr und mehr abgebaut hat, ist dement geworden und dann wollte sie halt, solange die Mutter eben noch in der Lage ist, diese Reise mit ihr auch noch zu machen, hat sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern zusammen, sind sie nach Polen gereist, haben diesen Weg nachgezeichnet. Das war schon sehr berührend auch teilweise. Und ich habe hier einen kleinen O-Ton von ihr.
Mit dem Geld haben wir dann unsere erste Recherchereise gemacht nach Polen. Diesen Roadtrip, den man im Film sehen kann. Es war mir sehr wichtig, dass wir das möglichst bald mit meiner Mutter drehen können, wo sie einfach noch relativ fit war. Und dann haben wir Herstellung eingereicht und mit der Herstellung haben wir dann 2024 den restlichen Teil vom Film gedreht. Das letzte Jahr 25 fast nur geschnitten und die Herstellung haben wir jetzt im Dezember fertig gemacht, genau für die Premiere hier.
Wenn ich das jetzt so höre, frage ich mich, in welchem Setting kann ich mir das vorstellen? Hat es stattgefunden in dem Festival?
Im Kino. Die Filmemacherin, also wir gucken den Film, am Anfang kommt der Trailer, dann kommt die Moderation, sagt herzlich willkommen, so wie wir das gerade gehört haben und kündigt dann auch meistens das Filmteam für nach dem Film noch an oder einzelne Leute aus dem Team. Es sind ja immer sehr viele Leute involviert in so einen Film. Das war jetzt eine relativ kleine Produktion, auch sehr familiär. Und da war die Regisseurin dann halt da und dann heißt es halt, bleibt halt sitzen und die meisten bleiben dann auch sitzen bis nach dem Abspann, anders als jetzt in einem normalen Kino, sag ich mal. Und dann wird die Person nach vorne gebeten und dann wird moderiert, Fragen gestellt, eben die Moderation stellt Fragen, aus dem Publikum kannst du auch Fragen stellen.
Ach cool, und gibt es so vor dem Kino oder auf dem Weg dorthin sowas wie ein roter Teppich, wo dann unsere ganzen Stars rumlaufen?
Es gibt einen blauen Teppich in Saarbrücken. Und das finde ich auch das Angenehme. Es gibt auch manchmal große, gerade deutschsprachige Stars, irgendwie Mario Adorf war zum Beispiel mal da oder Corinna Harfuch. Leute, die man kennt, die kriegen dann einen Ehrenpreis oder so und dann wird außer der Reihe irgendwie ein Film von denen gezeigt oder auch mal zwei. Und ich saß halt neben Mario Adorf im Kino tatsächlich und konnte mich mit ihm unterhalten. Und das war einfach so, das hast du auf anderen Festivals nicht, das finde ich so nett, irgendwie dieses, es ist überhaupt nicht abgehoben. Klar, die Leute sind halt auch keine Berühmtheiten oder die meisten nicht, aber die machen dann zum Teil ihren Weg so. Aber es ist irgendwie einfach total familiär. Du siehst dann die Schauspielerin manchmal einfach so im Kino rumlaufen und kannst sie halt ansprechen. Und das ist einfach super niedrigschwellig und super nett einfach, ja.
Das klingt spannend. Und Mario Adorf war aber schon vor 2-3 Jahren, oder?
Ist schon eine Weile her,
das hast du ja auch mal erzählt. Mhm. Gab es diesmal auch jemanden, wo es für dich spannend war?
Stars und Sternchen habe ich diesmal nicht gesehen.
Ah ja, aber noch eine andere Frage. Du hast ja vorher gesagt, das wäre diesmal auch diverser gewesen. Mhm. Wie hat sich das denn in den Themen ausgedrückt? Familiär, hast du ja schon gesagt. Ja. Und was noch?
Mhm. Also da habe ich auch noch einen O-Ton. Das ist der Film Likor. Und den fand ich total, das war ein Kurzfilm, der war total spannend gemacht, weil der mit einer Maltechnik gearbeitet hat. Super aufwendig, ich glaube mit Ölfarbe, so sah das zumindest aus. Und genau, sie erzählt dann auch hier in dem O-Ton ein bisschen über den Werdegang dieses Films.
Ich habe während der Pandemie also erfahren, meine Mutter wurde diese Krankheit diagnostiziert. Und diese Krankheit sammelt sich, also die Flüssigkeit im Körper ansammelt. Und dadurch bedroht das Gedächtnisverlust und auch Wahrnehmungsstörung. Und das habe ich angefangen zu verarbeiten und ich möchte bevor sowas passiert, davor schon was verändern. Und deswegen, ich möchte so über so eine bedrohte Beziehung zu beschreiben und eine Geschichte damit zu entwickeln.
Ich schiebe gleich zum Thema. Ja, darf ich zum Thema Diversität schiebe ich einfach gleich noch einen O-Ton nach? Oder hast du.
Ich wollte zu dem noch fragen, ob du den Titel von diesem Film vielleicht noch nennen kannst.
Likor. Also so ähnlich wie Likör, aber Likor, also mit U, O, R und Q. Also, genau, und das ist wohl diese Substanz, dieses Wasser, was sich im Kopf ansammelt, wenn ich es richtig verstanden habe. So. Also nächster O-Ton, genau, zum Thema Diversität.
Die Idee kam daher, dass das ist jetzt unser Zweitjahresfilm an der Uni und nach dem ersten Jahr, nachdem ich Semesterferien jetzt wieder hatte, nachdem man irgendwie in so einer Bubble war von der gesicherten Filmuni, hatte ich mal wieder Zeit, irgendwie in den Alltag einzukehren und irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen und habe dann irgendwie gemerkt, dass sich irgendwas gerade verändert in diesem Land. Ich habe gemerkt, so, ich hatte viel, viel mehr Rassismuserfahrungen erlebt in Berlin, was ich vorher eigentlich nur, ich komme aus Rostock irgendwie gekannt habe und habe gemerkt, die Stimmung ist gerade, kippt irgendwie gerade und dann kam immer oft dieses Wort vom Land irgendwie auf, geh in dein Land zurück, ich will mein Land zurück und ich habe mir dann irgendwie die Frage gestellt, wo gehe ich eigentlich hin und wenn jetzt jeder irgendwie das Land zurückhaben möchte und habe mir zum ersten Mal auch die Frage gestellt, wo soll ich jetzt eigentlich hin, weil ich habe nicht dieses Land für mich. Und da kam halt diese Metapher irgendwie des Weltalls auch als so eine Art, dieses Ungewisse, das ich gespürt habe, diese Hilflosigkeit von, ich weiß gerade nicht, wohin diese Reise geht, wie dieses Land sich entwickelt, wo ich irgendwie irgendwo hin muss und das hat sich dann in diesem Film quasi dann entfacht, alles, diese Gefühle.
Denkst du, es ist einfacher, so eine soziale Kritik zu übertragen, wenn es das Kritik mit solche Sci-Fi-Elemente oder imaginative Elemente gibt?
Ich weiß nicht, ob das einfacher ist. Wir hatten jetzt vor kurzem hier auf dem Max-Ulfels-Preis ein Panel, wo ich war, zum Thema Genrefilm. Und da fiel ein Satz, den ich sehr spannend fand, dass der Genrefilm eigentlich der politischste Film ist, weil man so quasi Dinge auf die Spitze treiben kann und radikalere Aussagen, aussagen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, auch so wie ich jetzt in meine fiktionale Stoffe rangehe, es bringt mir nicht mehr so viel persönlich, die realen Situationen, die ich erlebe, genauso real zu verfilmen, weil ich habe das Gefühl, wir werden gerade so krass desensibilisiert, wenn wir irgendwie die Nachrichten schauen und alles ist nicht mehr so krass, was gerade passiert, obwohl das super grausam ist und auch so eine Abschiebung total grausam ist und ich mir dann durch dieses Szenario eine andere Herangehensweise gewählt habe, wo ich auch dieses Gefühl anders erlebe und trotzdem, deswegen haben wir das auch gewählt, sehr nah an der Realität ist. Also das ist ja jetzt alles gar keine Zukunft, nicht? Nur diese Aussage am Ende von in welcher Welt das spielt, diese Unterstreichung von wie absurd das Ganze gerade ist und wie absurd diese Stimmung ist und auch diese Gespräche von den Figuren hatte ich auch irgendwie auf irgendeine Weise schon in dem Kontext, ohne dass wir jetzt in einer Welt leben, wo Leute irgendwie noch nicht ins Weltall abgeschoben werden. Noch nicht, ja.
Das war die Regisseurin von dem Film Sinkflug und wir haben es ja durchgehört, also es standen halt eben auch BIPOC-Menschen jetzt da vorne, auch die Moderation, das Filmteam und hat ihre eigenen Rassismuserfahrungen damit verarbeitet und das fand ich total, also wie sie es gesagt hat, ich fand, sie hat es total gut auf den Punkt gebracht, ich kann es eigentlich, muss es eigentlich überhaupt nicht mehr ergänzen. Es war ein fiktionaler Film, ein Kurzfilm und vielleicht Genrefilm zu dem, das war vielleicht ist so ein Fragezeichen, bei Filmnerds ist es klar, Genre, wenn man von Genre spricht, dann spricht man, glaube ich, von Horrorfilm einfach. Und es war auch irgendwie ein Horrorszenario, also du hast dich halt die ganze Zeit gefragt, so, hey, was passiert da, ne? Und es war irgendwie ganz, irgendwann ganz klar, so, das ist eine Abschiebung. Und am Ende, also Achtung Spoiler, aber ich glaube, der Spoiler ist sowieso schon durch, wird die Person halt ins Weltall abgeschoben. Und das war halt die Konsequenz, ne, wie die Regisseurin gesagt hat, das, wo soll ich denn hin? Ne? Ich kenne nur das. So.
Habe ich es richtig verstanden? Mhm. Das ist in einem Horrorfilm, ein Horrorszenario, in dem sie...
Also ich würde es wahrscheinlich eher Sci-Fi-Film bezeichnen, den Sinkflug, aber es hat auf jeden Fall auch Horrorelemente, einfach weil die Gewalt von so einer Abschiebung richtig gut rüberkommt. Und das ist ja leider auch keine Fiktion.
Ja, ich finde das auch sehr treffsicher in der Bezeichnung. Ja.
Also, wie ich es verstanden habe, es ist Festival gesellschaftskritisch.
Definitiv, ja.
Und die Filmemachenden können sich als politische Akteure dort auch auftreten.
Die bringen halt ihre Themen mit. Und das Max Ophüls habe ich schon immer als einfach sehr politisch auch kennengelernt. Und es ist halt natürlich auch, die Leute bringen einen frischen Blick rein. Die fangen gerade erst an mit Filmen machen. Die sind auch teilweise einfach auch noch sehr jung. Und natürlich, auch wenn die Themen seit 30, 40 Jahren auch im Film Thema sind und werden die immer wieder wiederholt, aber vielleicht auch durch eine andere Form. Aber ja, also Leute werden halt bewegt durch gesellschaftliche Umstände, durch ihre eigene Familiengeschichte, durch Rassismuserfahrung, durch Sexismuserfahrung, durch Queerness, durch Queerfeindlichkeit und das wird dann oft, und das finde ich auch total wertvoll, in der Kunst, künstlerisch verarbeitet, im Film dann in dem Fall.
Sag mal, gab es auch Menschen aus dem Anti-Ableismus-Spektrum, also Menschen mit Behinderung oder neurodivers oder so?
Dieses Jahr nicht. Ich erinnere mich, also es war ganz viel Thema und das ist auch in den letzten Jahren immer wieder und stärker Thema geworden, dass psychische Gesundheit sehr viel Thema ist. Es gab auch einen Film zu Trauma, da habe ich auch einen kleinen O-Ton, können wir nachher mal hören. Als physisch beeinträchtigte Menschen, da erinnere ich mich, letztes Jahr, glaube ich, war ein Mensch im Rollstuhl und das fand ich auch total abgefahren, was da erzählt wurde, wie schwer es ist, einen Menschen im Rollstuhl zu inkludieren als Schauspieler in die Produktion, weil du musst die alle versichern, alle Leute, die am Set rumlaufen und junge Leute haben sowieso schon überhaupt kein Geld und die Versicherung für einen Menschen mit Glasknochenkrankheit hat er, glaube ich, war einfach so exorbitant teuer, dass die Produktion fast daran gescheitert wäre.
Ja, die Barrieren sind immens. Ja. Also da beschweren sich auch Menschen mit Behinderung immer wieder, dass dann eben Schauspielende das dann spielen, die das aber nie so treffsicher machen können. Ja,
ja. Und das ist, das fand ich letztes Jahr auch total problematisch, weil da hat ein Film dann auch gewonnen, wo eine Frau in dem Film im Rollstuhl saß, und ich nehme stark an, dass die Frau in Wahrheit nicht im Rollstuhl sitzt. Und auch bei queeren Menschen oder bei Transmenschen ist diese Diskussion ja immer so, ne, wer wird hier repräsentiert? Wer repräsentiert uns? Oder sollten wir das nicht eigentlich selber machen? Aber eben, das sind dann halt, wenn ich dann höre, dass die Hürden einfach so hoch sind durch finanzielle Faktoren, dann ist es auch irgendwie klar, dass das immer noch super schwer ist, die Menschen einzubeziehen. Ja.
Ja, und das wird halt auch nicht gesponsert. Das finde ich auch interessant. Was sind dann so die Lücken im System?
Ja. Und die haben das dann privat aufgebracht mit Sponsoring oder mit privaten Geldgeberinnen, weil sie halt sagten, nee, wir wollen diese Person in dem Film haben. So, und es hat dann auch geklappt, und es war auch ein sehr berührender Film.
Weißt du noch, wie der hieß?
Was wir wollen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es in früheren Festivalberichten auch schon mal erwähnt. Was, vor 2 Jahren? Ja, ich glaube, es war eher vor 2 Jahren. Und es ging darum, um Selbstbestimmung, vor allem sexuelle Selbstbestimmung von Menschen, die halt im Rolli sitzen. Und das war auch ein sehr toller Film, ja.
Wird es transparent gemacht, wie da die Auswahl stattfindet, welche Filme da gezeigt werden?
Das ist natürlich ein Riesending, weil dieses Festival ist so etabliert, und es liefen ja über 150 Filme jetzt in dieser einen Woche. Also du kannst auch gar nicht alle sehen, das ist völlig unmöglich. Und es werden, glaube ich, doppelt so viele auch eingereicht. Also es gibt halt ein Sichtungsteam, und die gucken sich dann halt, glaube ich, 24/7, also wirklich in Schichtbetrieb, diese Filme an, um sie dann auszuwählen. Aber nach welchen Kriterien das ausgewählt wird, dafür ist halt die Kuratorin-Team da.
Ja, das würde mich auch interessieren, ob es irgendwelche Quoten gibt. Diversitätsquoten oder...
Ja, also bei Gender ist die Quote sowieso klar, schon seit Jahren. Diversitätsquote, wäre eine gute Frage, weiß ich nicht. Könnte man nochmal nachhaken, ja.
Und wenn man die Filme jetzt anschauen möchte, im Nachhinein, ist es überhaupt möglich oder wie?
Das ist immer auch ein Riesending, weil, wie gesagt, ne, manche Filme laufen auf Festivals und verschwinden danach einfach in der Versenkung, weil sie keinen Verleih haben, weil sie auch keine Co-Produktion vom Fernsehen haben vielleicht, weil also es sind ganz viele Independent-Produktionen, No-Budget, Low-Budget-Produktionen, die dann einfach, wenn du Glück hast, vielleicht im Kurzschluss auf Arte nochmal irgendwann laufen oder um 3 Uhr nachts irgendwie auf den Öffentlich-Rechtlichen. Also so, da wäre immer so mein erstes Ding, schaut auf jeden Fall mal in der Arte-Mediathek, weil manchmal tauchen die dann Jahre später da auf, die Kurzfilme. Bei den Langfilmen, ja, also die keine Co-Produktion haben mit Fernsehsendern, ist manchmal so, und kriegen keinen Preis, ist manchmal halt so auf ein Immerwiedersehen, ne? Also Festival und dann tschüss.
Gibt es da nicht sowas wie Mediatheken, wo man die dann abrufen kann?
Also wir hatten ja jetzt seit Covid haben wir das Filmfestival Max-Ophüls-Preis ja auch hybrid, also du kannst auch streamen die Filme. Das heißt, aber auch nur während der Filmwoche, also während der Festivalwoche und eine Woche danach sind fast alle, auch nicht alle Filme, online verfügbar. Aber auch eben nicht nur für Akkreditierte. Also du kannst dir auch nächstes Jahr vielleicht, wenn du Interesse hast, ein Ticket kaufen und dann online im Stream Filme schauen. Ja, ja.
Wie viel hat da ein Ticket gekostet?
Ich glaube, ein Film kostet so ein 10er oder so.
Ein Ticket dann für einen Film quasi. Und dann online kann man, können Menschen das dann auf der Webseite dann anschauen.
Genau.
Ja, und wenn du auf dem Festival, so wie du jetzt, dahin gehst und hast keine Akkreditierung?
Da kannst du dir so einen Festivalpass holen. Das wird dann, glaube ich, aber auch relativ schnell sehr teuer. Oder so ein 5er-Pass oder sowas. Es gibt die Fachakkreditierung. Das kostet allerdings auch inzwischen 60, 80 Euro. Also wenn du in einem Kino arbeitest oder Fachbesucherin bist oder sonst aus der Industrie irgendwie kommst. Ja, aber regulär, also Saarbrücker Publikum geht ja auch sehr viel zum Max Ophüls, kostet halt ein Ticket dann 10 Euro. Die haben, glaube ich, auch ein Kontingent für sozial benachteiligte oder eben prekarisierte Leute, die dann ein Kontingent für umsonst kriegen an Tickets. Also es war die letzten Jahre zumindest so. Die mussten halt auch gerade jetzt Einsparungen, und also jetzt wird ja alles immer teurer, und die haben tatsächlich dann auch eine Filmreihe eingekürzt, weil sie es nicht mehr finanzieren können. Aber ja, eigentlich ist der Gedanke, auch so viele wie möglich Leuten das zu ermöglichen, auch ins Kino zu gehen und diese Filme zu sehen. Ja.
Sag mal, möchtest du uns noch einen Spieler von Filmen vorstellen, die du besonders beeindruckend fandst?
Genau, ich habe noch zwei kleine O-Töne. Da muss ich auch noch eine Inhaltswarnung geben. Es ging auch um sexualisierte Gewalt und Trauma. Und das finde ich auch total interessant, das zu sehen, gerade weil ich ja schon so lange zu Max Ophüls gehe. Also sexualisierte Gewalt ist immer mal wieder Thema gewesen, in Filmen, in Spielfilmen, in Dokus. Aber das ist halt dann oft so dieses isolierte Ereignis und dann vielleicht noch die Strafverfolgung bis zum Gerichtsprozess, bis der Täter geschnappt wird, so ungefähr. Aber nicht, was die Person danach noch mit sich rumträgt und das wahrscheinlich ein Leben lang. Und da liefen zwei Filme und die waren auch beide sehr eindrücklich und fand ich auch gut gemacht, aber eben auch hart. Eine Doku, auch wenn Narben bleiben, wo eine junge Frau jetzt von ihrem eben erzählt, wie sie von mehreren Tätern missbraucht wurde und was das eben mit ihr gemacht hat, auch wenn die alle verknackt worden sind inzwischen so. Also der Titel ist Programm, auch wenn Narben bleiben. Vielleicht hören wir da erstmal rein.
Ja, schade, dass Thea leider gestern zurückreisen musste, wollte. Ihr Sohn hat natürlich ganz dringlich auf sie gewartet, aber sie könnte das natürlich viel besser erklären, aber Thea meinte immer, sie hat sehr, sehr große Schwierigkeiten, das irgendwie ihrem Freundeskreis und ihrer Familie irgendwie zu erzählen oder jetzt nicht das Ereignis an sich, aber wie es ihr ging und das ist ja, da kommt ja auch so viel hinzu, also über die ganzen Jahre das irgendwie zu benennen und zu beschreiben, das ist, glaube ich, unheimlich schwer und von daher hat sie das auch irgendwie begrüßt, dann einfach sagen zu können, schaut es euch an, weil der Film stellt es einigermaßen gut dar, durch was ich die letzten Jahre gegangen bin, durch zwei Gerichtsprozesse, durch viele Jahre Therapie. Ja, also wir zeigen Thea's Geschichte, aber natürlich ist Thea's Fall kein Einzelfall und sexualisierte Gewalt ist kein Randphänomen, sie ist global und alltäglich und strukturell verankert. Und in dem Zusammenhang ist es mir auch irgendwie immer wichtig zu benennen, dass wir auch über Männlichkeit sprechen müssen. Denn ich glaube, wenn wir das nicht benennen, dann machen wir uns auch menschlich am Schweigen.
Das Schweigen hilft den Tätern.
Genau. Und der selbst sagt, Sichtbarkeit ist das, was ihn schützt und nicht das Schweigen.
Ja, das war auch wenn Narben bleiben. Und dann gab es noch eine. Habt ihr dazu Fragen direkt, oder?
Diese Gespräche danach finden sie auch in dem Kinosaal statt.
Ja, genau. Ja.
Und wie hast du die Gespräche dann so wahrgenommen? Also wenn du dabei warst, wie war die Stimmung in solchen Gesprächen?
Also zuerst mal ist das Publikum natürlich, was dann noch sitzen bleibt, sehr interessiert, wohlwollend. Es gibt sehr viel Lob. Und auch... Ich find's halt teilweise auch ein bisschen schwierig, auch wenn der Film, wenn ich zum Beispiel finde, so der Film war jetzt nicht so doll, dann wird das aber nie so gesagt. Es ist immer total berührend und einzigartig und so. Das ist so ein bisschen sehr speziell in der Filmszene. Aber will natürlich auch die Filmemacherin, das ist ein Haufen Arbeit, so einen Film zu machen, dann will man die Person natürlich auch nicht irgendwie da runterputzen oder so, ne? Weil ich kann es ja auch nicht besser machen.
Und sie sind ja auch neu im Genre und so, ja, einfach auch Wertschätzung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr wertschätzend, ja. Und auch sehr sensibel. Genau, und dann gab es noch eine Spielfilm-Variante sozusagen auch, wo klar war, da ist ein Trauma, ist auch eine Flinterperson. Und das fand ich filmisch total schön umgesetzt, weil das ist ja immer total schwierig, sowas. Ne? Also wir regen uns, ich bin auch im AK Filmclub und da regen wir uns regelmäßig darüber auf, wie Trips zum Beispiel psychotische Erlebnisse oder eben Substanzen, die dein Bewusstsein verändern, wie die im Film dargestellt werden, weil das meistens oft so total banal ist und blöd und überhaupt nicht das widerspiegelt, was man so wirklich erlebt. Und hier fand ich das tatsächlich sehr gut, eigentlich ziemlich simpel mit diesen Flashbacks, die einfach der Protagonistin immer wieder kamen, so wirklich aus dem Nichts, eine Berührung oder irgendwas, was sie getriggert hat einfach und so, dann kam das aus dem Nichts, dieses, du siehst einen, dann wird die Szene schwarz-weiß und du siehst einen zerbrochenen Spiegel, das Setting, das Sound-Setting war auch total so, okay, krass, du wirst jetzt in eine andere Welt versetzt oder in eine andere Zeit und in eine gewaltvolle Situation, auch wenn man nicht erfährt, worum es ging, war auch überhaupt nicht wichtig. Das fand ich auch sehr gut, dass man da nicht drauf rumreitet, ne, was ist da passiert und wer war das, sondern dass einfach eine Person damit klarkommen muss jetzt, was ihr irgendwann mal passiert ist, so, ne, und dass es immer wieder im Alltag plötzlich unerwartet so reinkickt. Ja, Run Me Wild.
Manchmal das Gefühl, auch beim Schauen jetzt wieder, sie fühlt sich nicht wohl in dieser Hülle, in der Hülle, die etwas erleben musste. Das war dieser weibliche Körper. Und dieser weibliche Körper, der das erleben musste, den stößt sie eigentlich ab. Sie empfindet es so, dass ihr Körper, weil er einmal weiblicher gewirkt hat, schwach war, obwohl das natürlich unreflektiert ist und überhaupt nicht stimmt, dass weibliche Körper nicht schwach, nicht stark sein können. Ne? Aber sie versucht sich dann im Fitnessstudio so zu stählern, so stark zu machen, ihren Körper zu verändern, ihre Weiblichkeit eigentlich abzulehnen, um da rauszukommen aus diesem Körper.
Das ist auch natürlich ein ganz spannender Aspekt, die Thema Geschlechtsdysphorie. Also das war als non-binäre Person gelesen, die Protagonistin, hat aber war dann trotzdem Pronomen sie und weiblich assoziiert. Und klar gibt es total verschiedene Ausformungen so von Geschlechtsdysphorie, aber so ein traumatisches Erlebnis kann auch dazu führen, dass eben so der Körper halt einfach nicht mehr als der eigene angenommen wurde. Das fand ich auch ganz spannend in dem Film.
Tiefe Themen,
ja. Definitiv.
Vielleicht noch irgendwas Positives, das ging jetzt doch ein bisschen tief. Welchen Film würdest du auf jeden Fall empfehlen anzugucken, wenn er in die Kinos kommt?
Oh, einige. Also Run Me Wild fand ich lohnenswert. Eben Sinkflug ist ein Kurzfilm. Haltet die Augen offen, falls ihr ihn mal in der Mediathek seht. Ich fand den lohnenswert. Und der Gewinnerfilm, Wovon wir träumen, der hat 2 Preise gleich gekriegt, den Publikumspreis und ich glaube den Preis der ökumenischen Jury oder der saarländischen Ministerpräsidenten. Wie gesagt, es gibt sehr viele Preise, deswegen kann ich das nicht immer auseinanderhalten. Aber das fand ich auch einen total schönen Film, wo es auch um 3 Flinterpersonen ging, in ganz verschiedenen Positionen. Eine geflüchtete Frau aus Kurdistan, eine Freigängerin, die gewalttätig war schon und eine Person ermordet hatte und eigentlich im Knast war, ganz jung und das dritte ist tatsächlich eine Polizistin und deren Wege kreuzen sich und alle erfahren halt erfahren auch Gewalt, aber dann ist halt die Frage so, ne, wie will ich mich verwirklichen? Also so ein bisschen auch Coming of Age, aber echt sehr schön, auch sehr berührend gemacht und ich nehme an, also ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass der auch in die Kinos kommt und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, wovon sollen wir träumen?
Das macht für mich richtig Lust auf Kurzfilme und Kinobesuche.
Ja. Genau, geht ins Kino, das ist auch ganz wichtig, weil nur so können die Filme refinanziert werden, weil Filme machen das eine brotlose Kunst, die Leute sehen kein Geld, erst wenn der Film dann im Kino ist, kommt vielleicht ein bisschen wieder was rum.
Hey, danke, dass du uns das so ans Herz gebracht hast und vorgestellt hast.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal dann.
Genau.
Ciao.
Ciao.